Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel. Es ging aber eine große Menge mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in diesem Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium nehmen wir in Jesu Worten einen deutlichen Unterschied wahr. Es ist die Rede von zweierlei. Das eine ist zu Jesus kommen. Wir erfahren, dass eine große Volksmenge zu ihm gekommen ist und mit ihm unterwegs ist. Und das andere ist dem Herrn Jesus nachfolgen, zu seinen Jüngern gehören. Das wird deutlich unterschieden in diesem Abschnitt, und das scheint eine deutliche Stellungnahme zu sein gegen jede Art von Unverbindlichkeit. Nur mal gucken, sich nicht festlegen. Wir machen ein Angebot, das möglichst niederschwellig sein soll. Wir eröffnen einen Markt verschiedenster Möglichkeiten. Wunderbar, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber dem Herrn Jesus geht es hier um Jüngerschaft. Dem Herrn Jesus geht es hier um Nachfolge. Nachfolge mit dem Kreuz und unter dem Kreuz. Und er zählt seinen Zuhörern drei Dinge auf, die daran hindern können, ihm nachzufolgen. Erstens, wer nicht hasst seinen Vater und so weiter. Es folgt die detaillierte Beschreibung aller Menschen, die zur Familie gehören können, und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Es hört sich so an, als ob ein Gegensatz bestünde zwischen der Liebe zu Menschen in dieser Welt und der Liebe zu Gott. Und es geht jedenfalls darum, was ist denn am wichtigsten? Was steht an erster Stelle in meinem Leben? Sind das meine Kinder, die ich vergöttere? Ist das meine Frau, die ich über alles auf der Welt liebe? Oder ist das der lebendige Gott? Wir kennen das aus dem Alten Testament, aus dem ersten Gebot. Gott über alle Dinge. Das ist die Forderung und der Anspruch auch der Nachfolge Jesu. Zweitens, wer nicht sein Kreuz trägt, der ist zur Nachfolge ungeeignet. Es gibt ja manchmal so kirchliche Angebote, die wunderbar nach Werbung klingen. Wenn du dich der und der Gruppe anschließt, dann wird alles gut in deinem Leben. Es sind oft Sekten, aber wir sind auch in der Versuchung, den Leuten um uns herum zu erzählen und strahlend vorzuleben, wie Jesus Sonnenschein in mein Herz gebracht hat, seit es ihm gehört. Davon ist hier nicht die Rede, sondern von Kreuzes Nachfolge, sein Kreuz tragen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Was kann das bedeuten mit dem Kreuz? Ohne dass es sprachlich ganz klar wäre, haben wir unmittelbar eine Vorstellung. Jeder hat sein Päckchen zu tragen im Leben. Ob das nun Krankheit ist oder Schwäche oder ganz allgemeine Erschöpfung, Überforderung oder dass man schmerzlich an die Grenzen der eigenen Möglichkeiten und des eigenen Lebens stößt. Jeder trägt sein Kreuz. Andernfalls ist das nichts mit der Nachfolge. Weil der, dem wir nachfolgen, das Kreuz getragen hat. Und zwar für uns. Und drittens, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, wer sich festhalten lässt von seinem Besitz und seiner Habe, dem das wichtig ist, womit unser Leben geschmückt und ausgestattet ist, wichtiger als die Beziehung zu Gott, der kann nicht Jesu Jünger sein. Und zwischendrin erzählt Jesus mit zwei bildhaften, gleichnishaften Worten, dass es entscheidend wichtig ist, das von Anfang an zu bedenken. Und darin unterscheidet sich der Herr Jesus, glaube ich, maßgeblich von allen Werbestrategen dieser ganzen Welt. Normalerweise kriegt man ja erzählt, wie toll das ist, was einem da angeboten ist. Und dann gibt es so einen genuschelten Satz, der extra schnell aufgenommen ist, der lautet bei Medikamenten, bei Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Und das muss man gar nicht verstehen. Fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Oder so ähnlich. Das macht Jesus nicht. Sondern er sagt von Anfang an, wo die Schwierigkeiten liegen können. Er verkauft uns nicht irgendein positives Bild und sagt, seid optimistisch genug, dann wird das schon. Sondern er macht uns bei der Einladung schon darauf aufmerksam, dass der Weg durchs Leben mit Jesus Christus kein Spaziergang bei mildem Sonnenschein, heiter bis wolkigem Himmel durch einen Rosengarten wird. Sondern das ist Kreuzes Nachfolgen. Dazu ruft er und lädt ein. Es ist entscheidend wichtig, das von Anfang an zu bedenken. Das erläutert der Herr Jesus mit zwei Bildern. Eines vom Turmbau und eines vom Krieg. Und diese Bilder sind wie immer im Neuen Testament auf Anhieb einleuchtend. Aber wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, das zu erwägen und zu meditieren, dann wird es schwierig. Wenn alle Kriege in der Geschichte der Menschheit nur begonnen wären aufgrund vernünftiger Überlegungen vorher, wie denn die Aussichten sind, dann hätte die Menschheit eine sehr friedliche Geschichte gehabt, meine ich. Normalerweise fängt man so eine Sache doch an mit der Vorüberlegung, wir beginnen eine Offensive, über die Luftwaffe der anderen Seite machen wir uns keine Gedanken, weil das Wetter schlecht bleibt. Die können nicht fliegen, die sehen nichts. Munition und Treibstoff erbeuten wir unterwegs vom Gegner. So macht man das. Oder wir sind zwar weniger Soldaten als die anderen, aber wir kämpfen viel besser. Und es gelingt immer wieder, Politikern und Heerführern, die Soldaten genau das glauben zu lassen. Aber es geht natürlich in den allermeisten Fällen grausam schief. Und wenn wir bauen, die Kalkulationen stimmen nie. Okay, höchstens ausnahmsweise. Also wenn die Leute, die ingenieursmäßig kalkulieren, hier anwesend sind, dann stimmt das natürlich. Aber sonst stimmen die nie. Ganz egal, örtliche Unterschiede bestehen allein darin, ob die Elbphilharmonie ein Tiefbahnhof wird oder ein Großflughafen. Es ist doch offenkundig, man verrechnet sich an irgendeiner Stelle immer, weil es noch irgendwelche Sachen gibt, die man nicht hat bedenken können vorhin. Was bedeutet das nun, angewandt für das Thema, zu dem Jesus das als Beispiel bringt? Liebe Schwestern und Brüder, ich fürchte, es würde bedeuten, vernünftigerweise wird man nicht Jünger Jesu. Es ist die freundliche Einladung an alle, die schon ihm zugeströmt sind, aus was weiß ich für Gründen. Denkt lieber nochmal drüber nach. Im Zweifelsfall geht lieber nach Hause und überlegt euch das in Ruhe und dann kommt wieder. Rechnet nochmal, ob ihr bereit seid, den Aufwand auf euch zu nehmen. Wenn wir das ernst nehmen, liebe Schwestern und Brüder, dann würden wir über unsere Kirchentür einen Warnhinweis anbringen. So wie auf den Zigarettenschachteln, mit schwarzem Rahmen deutlich aufgedruckt. Warnhinweis an alle, die etwa versehentlich hierher kommen und noch nicht überlegt haben, was hier passieren kann. Vernünftigerweise, liebe Schwestern und Brüder, würde man demnach nicht Jünger Jesu. Warum aber dann doch? Ich kann nur von mir selber sagen, es geht ja nicht anders. Es ist ja das Einzige, was mein Leben erhält und rettet. Wo soll ich hingehen? Ich stehe genauso da wie die Jünger zur Zeit Jesu. Der Herr Christus hat Worte des lebendigen Daseins, Lebens, Licht und Friedens. Er ist der, der in seine Nachfolge gerufen hat. Ich bin nicht Christ, weil ich mich dazu entschieden hätte, weil ich zu Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, mit dir gehe ich jetzt den weiteren Weg, mein Herr und Heiland. Habe ich auch gelegentlich gesagt und bin gelegentlich auch schon eingeknickt dabei. Aber das Maßgebliche für mein Dasein als Christ, als Jünger Jesu, ist, dass der Herr mich gerufen hat. Dass er in seine Nachfolge ruft. Und damit können wir frei werden. Frei von allem Besitz, der uns binden will. Es ist doch so, das Zeug, was wir alle haben, in unserer Gesellschaft behaupte ich mal alle reichlich, um nicht zu sagen im Überfluss. Das macht unbeweglich. Das macht es schwierig, manchmal noch irgendeine vernünftige Entscheidung zu treffen. Wir sind nicht frei in der Gestaltung unseres Lebens, sondern unsere Dinge, unser Zeug gestaltet fröhlich für uns. Ich habe das diese Woche wieder gemerkt. Normalerweise würde ich ja behaupten, ich gehöre, wenn überhaupt, dann zu den Jägern und nicht zu den Sammlern. Wer einmal einen Blick in unser Haus geworfen hat, ist allerdings sehr skeptisch gegenüber dieser Behauptung. Und Anfang der Woche ist unser Wasserkocher kaputt gegangen. Ich hätte nie geahnt, dass ich so abhängig bin von so einem Ding. Der war so schnell ersetzt, dass es mich dann hinterher beim Nachdenken darüber selber überrascht hat. Das ist an sich ein harmloses technisches Spielzeug. Ihr müsst jetzt nicht nach Hause gehen und eure Wasserkocher wegschmeißen. Aber mir macht es deutlich, dass ich längst gefangen bin in Gewohnheiten, in Notwendigkeiten, die eigentlich gar keine sind, und dass es mir schwerfällt, wieder flexibel zu werden. Der Herr Christus will uns in seiner Nachfolge frei machen, dazu unsere Sachen zu gebrauchen, aber nicht von ihnen festgehalten zu werden. Der Herr Christus will uns auch frei machen von allen positiven Selbstbildern, die uns täuschen, und auch von den negativen. Ich habe ja so meine Vorstellung, wie ich bin, beziehungsweise wie ihr mitkriegen soll, dass ich sei. Mein Idealbild, das lässt sich relativ gut beschreiben mit dem Stichwort Superpastor. Also geht ganz und gar in seinem Beruf auf, ist fast immer freundlich, wenn man ihn erreicht, außer man ruft den falschen Moment an, kümmert sich, ist ansprechbar, verständnisvoll, sensibel und so weiter. Und wenn ich das so beschreibe und aufzähle, dann merke ich selber bei der Wortwahl, da bestehen gewisse Spannungen zur wahrnehmbaren Wirklichkeit. Und da kann sich ein Mensch ziemlich quälen, wenn er einem Ideal hinterher rennt, das doch in einigen Punkten uneinholbar ist. So So sensibel, wie ich gerne wäre, werde ich einfach nicht. Ein dickes Fell hat manchmal Vorteile an bestimmten Stellen, aber an bestimmten Stellen auch ganz bestimmt nicht. Es wäre an der Zeit, dass ich versuche, der Mensch zu sein, der ich selber bin. Und wenn ich mein Kreuz trage, dann kann ich nicht weiter behaupten, das Leben und die ganze Welt wäre ein einziger großer Spaß. Dann kann ich nicht mehr so tun, als hätte ich alles im Griff. Und ich kann nicht mehr so tun, als würde alles ganz prima, wunderbar gelingen. Und so ist es auch nicht. Und da macht die Kreuzesnachfolge geradezu frei dazu, das eigene Leben zu akzeptieren, mit den Höhen und Tiefen, die dazugehören, mit dem, was wirklich gut ist, an dem man sich freuen kann, und mit dem, was darauf aufmerksam macht, wie sehr wir noch auf Hilfe angewiesen sind in dieser Welt. Und wer das merkt, der ist imstande, Hilfe auch zu erfahren, Hilfe zu erbitten, Hilfe anzunehmen. Wer sein Kreuz trägt, den befreit der Herr Jesus zu einem besseren Umgang mit sich selbst, möchte ich behaupten. Und er befreit von Sünde und Schuld. Das können wir merken, wo wir unvollkommen sind, wo wir seine Hilfe und sein Heil brauchen. Und wenn wir ihn bitten, dann schenkt er uns das. Das ist natürlich schwierig für einen Menschen, der mit dem Bild lebt, in meinem Leben geht gar nichts schief. Wozu brauche ich dann einen Heiland? Ich bin dabei zu erkennen, dass alles Mögliche schief geht und dass ich sehr angewiesen bin und bleibe auf Erlösung. Und drittens, Jesus macht uns frei von der Vergötterung aller Geschöpfe. Und das ist auch wichtig für das Leben hier schon. Denn wenn ich aufhöre, meine Kinder und meine Frau und mich selbst für gottgleiche Wesen zu halten, bei mir würde ich sagen, am dringendsten ist, dass ich aufhöre, mich selber für anbetungswürdig zu halten. Wenn das aufhört, dann kann ich zu einem angemessenen Umgang gelangen mit mir selber und mit den Menschen, die mir nahe sind. Das wird meinen Kindern ja nicht gerecht, wenn ich die vergöttere. Erziehung wäre manchmal das Notwendige. Und dazu gehört es, einem Kind widersprechen zu können. Es fällt schwer genug, wenn man dem Kind als Menschen begegnet. Wenn das Kind auf dem Postament steht, das ist für mein Leben das Allerwichtigste, das bete ich an. Wie soll ich dann meiner Tochter noch widersprechen können, wenn sie diesen gottgleichen Status hat? Und da ist also Befreiung dringend nötig. Und das erste Gebot, dass Gott eindeutig an die erste Stelle rückt und alles andere auf die Plätze verweist, das erste Gebot ist dann keine schmerzliche Einschränkung, sondern ein göttlicher Akt der Befreiung und Entlastung. Dass wir angemessen mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen umgehen können. Das will uns der Herr Christus schenken, durch den Ruf in seine Nachfolge. Dadurch, dass er uns führt, auf dem Weg, den er für uns bereitet und vorsieht. Dass das geschehen kann, dass wir ihm folgen, das erfordert eine geistliche Erneuerung. Das kann durchaus als ein Moment tiefster Umkehr und Bekehrung erlebt werden. Christus ruft uns und damit beginnt etwas Neues im Leben dessen, der den Ruf hört. Wir haben das im Evangelium wunderbar beschrieben bei den Fischern, die einigermaßen unschuldig am See Genezareth sitzen und da ihrem Handwerk nachgehen oder eben auch nicht, je nachdem, was ins Netz geht. Und von einem auf den anderen Tag, in einem Moment, werden sie Jünger Jesu. Dramatischer ist eine Veränderung kaum vorstellbar. Oder der eine, der am Zollposten sitzt und dessen Leben sich fundamental ändert, weil der Herr Jesus ihm begegnet. Jesu Wort, Jesu Ruf ist imstande, Leben geistlich zu erneuern. Jesus Christus befreit uns von Sünde und Schuld. Jesus Christus macht unsere Herzen lebendig und beweglich. Und er schenkt uns den Glauben, in dem wir ihm nachfolgen können. Wenn ich darin schwach werde, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn mir das zweifelhaft wird und wenn ich auf mich schaue und sage, ich kann doch nicht mich selber und die mir Nahestehenden hassen. Ich kann mich doch nicht frei machen von allem Besitz. Ich kann doch nicht mein Leben ganz auf diesen Herrn und Heiland abstellen. Dann ist das der richtige Moment, wieder auf sein Wort zu hören, indem er mir beipflichten würde und sagen, ja, du kannst das nicht. Du hast recht. Du bist nicht imstande, das erste Gebot zu halten oder irgendeines. Aber ich, als dein Heiland, ich tue es für dich. Ich rufe dich neu auf meinen Weg. Ich lade dich erneut ein, bei mir zu bleiben. Und ich sorge dafür, dass du mir nicht verloren gehst. Das ist der Ruf des Heilands, der jederzeit, täglich und reichlich, uns wiedergewinnen, wieder befestigen, wieder trösten möchte in seiner Nachfolge. Und manchmal ist mir das zu wenig, das nur in der Bibel zu lesen oder gesagt zu bekommen, zu hören. Dann mache ich einen Besuch. Dann gehe ich ins Krankenhaus oder ins Altenheim. Da sind wunderbare Menschen, Gemeindemitglieder, die schon viel länger mit dem Herrn Christus unterwegs sind als ich. Und scheinbar ist die Struktur die, dass der Pfarrer ins Krankenhauszimmer kommt und da irgendwie tröstet und segnet und hinterher ist der Patient besser drauf, als er vorher war. Das stimmt auch. Ist oft genug zu beobachten. Aber es geschieht noch was, was aus meiner Sicht viel schöner ist. Ich selber werde getröstet durch die Menschen, mit denen ich in der Gemeinde zu tun habe. Und weil ich persönlich ganz besonders trost- und hilfsbedürftig bin, deshalb bin ich Pfarrer geworden. Damit ich jeden Tag und jede Woche solche Begegnungen habe, in denen Menschen sich mit mir vergewissern lassen durch unseren Herrn Jesus Christus. Sich mit mir stärken und trösten lassen im Hören des Zuspruchs der Sündenvergebung und in der Feier seiner Gegenwart im Heiligen Abendmahl. Christus ist und bleibt unser Herr und Heiland. Er ruft uns und seinem Ruf können wir folgen. Wir in die Freiheit der Kinder Gottes, in die er uns ruft und führt. Und in Ewigkeit in der Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.